Das Wiedersehen, bedenkliche politische Neuigkeiten, Einquartierung. Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu unserem Freunde Hieronymus zurück. Hohe Zeit wird es sein, wollen wir anderes Zeuge sein, seines Erwachens aus dem tiefen Schlaf, worin wir ihn verlassen. Jedenfalls sind wir nicht mehr die Ersten im Hause, denn mochte es Ahnung gewesen sein oder sonst eine verwandte Stimmung, genug, als der Tag zu dämmern begann, war die erst wieder genesene Mutter vom Lager aufgestanden und nach einigem Herumgehen im Hause in die obere Kammer getreten, wo sie ihren Hieronymus ausgestreckt auf dem Strohsack liegen sah. Verwunderungsvoll blieb sie stehen bei diesem unverhofften Anblick, still die Hände über die Brust gefaltet. Eine fröstelnde Morgenluft drang durch das offene Fenster, sie fühlte es, wendete sich geräuschlos zu dem Kleiderkasten, dort den alten Mantel ihres Mannes vom Nagel zu nehmen und den vorsichtig über den Schlummernden zu breiten. Als es geschehen, ohne den Jüngling zu wecken, war sie, auf den Zehen tippelnd, wieder davongeschlichen. Die wohltuende Wärme hatte den Schlaf länger auf den Augenlidern des Müden festgehalten, und er erwachte erst, als in und außer dem Haus schon alles lebendig war. Es bedurfte einer Weile, bis die sinnenden Gedanken sich zurechtfanden. Erst heftete er den Blick wie forschend an die Holzdecke des Gemaches, dann auf den schützenden Mantel. Der Nachtmarsch, die Landfahrer, war alles ein Traum gewesen? Gedanken folgten sich schneller, als die Zunge sie auszusprechen vermag. Und es bedurfte keines zweiten Blickes auf die Umgebung, um dem Erwachenden klarzumachen, dass jene Vorgänge Wahrheit und er wirklich im Vaterhause angekommen sei. Aber auch diesen Gedanken vermochte er noch nicht mit voller Freudigkeit zu erfassen. Dennoch regte sich das gestrige Bedenken. Wie war er angekommen? Schon nach 3/4 Jahren, bei Nacht und Nebel fast wie ein Dieb, wo blieb der gemachte Mann, den alles bei der Heimkehr heimlich beneideten und anstaunen würden, wie ihm der Zauberspiegel seiner Fantasie oft vorgemalt. Ein halb ausgelernter Lehrling und weiter nichts war er noch. Ja, wenn er sich außer dem Hause nur sehen lassen wollte, musste vorerst die Nähnadel der Mutter in Anspruch genommen werden, denn der bewusste blautuchene Sonntagsrock, welcher er beim Abmarsch angetan, hatte durch die Hecken, Dornen und Felsen der Wildnis zu großen Umbilden erfahren. Und so viel war auch unserem Freund im Leben bereits klar geworden, dass jeglicher von seinen Wünschen und Hoffnungen ansehnlichen Rabatt verwilligen müsse, weil die Wechsel, die wir selbst in jugendlicher Erwartung auf die Zukunft ausstellen, von der Wirklichkeit selten nach ihrem Nennwerte honoriert werden. Aus diesen Träumereien riss ihn der Klang einer Mädchenstimme, welche er unter Tausenden erkannt haben würde und welche fragte, ob denn Hieronymus noch nicht erwacht sei. Rasch fuhr er auf, ordnete eiligst das Nötigste an seinem Anzug und war damit ein paar Sätzen unten. Herzlich grüßten sich Mutter und Sohn. Die Erstere hätte längst erraten, dass der Besuch nur ihrethalben eingetroffen. Und dem Sohne zeigte das Aussehen der Mutter, dass ihre Gesundheit so ziemlich wiedergekehrt wäre. »Ich wollte nicht haben, dass dir der Vater was von meinem Anfall schreiben sollt«, sagt die Mutter. »Aber welcher gute Geist hat denn heute Nacht den Mantel über mich gebreitet und euch und der Florentiner da meine Ankunft gemeldet?«, fragte lächelnd der Sohn. »Deine Ankunft?«, erwidert die Mutter scherzhaft. »Mein kleiner Finger hat's mir gesagt und der Florentiner hat's geträumt. Nicht wahr, Florentiner?« Als aber der Jüngling sich jetzt gegen diese wendete, denn diese war die Fragerin, sie zu begrüßen, schien er verlegen, fast schüchtern. Florentina, die, wenn auch ferne, im Bilde seiner stillglühenden Gedankenwelt die traute Gefährtin all seines Tuns und Lassen gewesen, stand vor ihm in ihrer früheren, unverwandelbaren Freundlichkeit. Nur dünkte ihn, ihre Miene seien ausdrucksvoller, ihre Augen noch schöner geworden. Demungeachtet vermochte der junge Mann, den alten Ton der Zutraulichkeit nicht wiederzufinden. Das Wiedersehen hatte ihn froh, aber einsilbig, fast stumm gemacht. Florentina schien zu bemerken, auch sie blickte wortkarg vor sich hin und schied, indem sie die Erwartung aussprach, dass er auch ihnen drüben im Hof gleich einen Besuch machen werde. Vom Vater Matthias, der inzwischen eingetreten, wurde dann sogleich eine Art Programm entworfen, zur Feststellung der Reihenfolge, wie die Besuche des Ankömmlings aufeinander zu folgen hätten. Denn ein Verstoß gegen die Etikette in diesem Punkt wäre auf dem Laubhauser Hof so gut wie ihn an jedem anderen Hof übel vermerkt worden. »Es wird notwendig, Falle«, meint der Vater, »dass wir zuerst hinübergehen in den Hof, danach zum Herrn Pfarrer, dann zum Stabhalter und dann kannst du noch zum Lehrer Bachweber dich begeben.« Vom Lehnsherrn, dem man somit die erste Aufwartung machte, wurden sie in gewohnter, trockener, mitunter sarkastischer Manier empfangen. Als Hieronymus auf die Frage, ob er nun bald alles gelernt habe, von den Schwierigkeiten seines Fach zu reden angefangen, äußerte der Bauer, »Es ist die Sache, wenn einer ein Herrn werden will.« Er, wie der Vater des Kaplans zu Hüfing, hielt außer der Landwirtschaft und von notwendigen Handwerken alles andere für Herrengeschäfte, das heißt eigentlich für gar keine. Hieronymus war so klug, den Stich nicht fühlen zu wollen. Er wusste ja, dass es so bös nicht gemeint sei. Zudem blickte ihm bei jedem Trumpf, den der Alte ausspielte, ein schönes Augenpaar so freundlich und beweglich an, als wolle es abbitten und entschuldigen des Vaters Unhöflichkeit. Der Laubhauser, nachdem er seine Grillen wegen des Obenrauswollens verstummt hatten, wurde glimpflicher und er befahl der Tochter, eine Flasche Wein zu holen. Die Bäuerin aber kam mit einem hölzernen, appetitlich beladenen Speckteller und einem Laib Brot daher und nötigte den Gast zum Sitzen. Mittlerweile war die Ankunft des Lehrlings in der Nachbarschaft bekannt geworden, und es kamen Bachweber, der Fohlenbacher und zuletzt auch der Stabhalter herbei. Weniger um ihn zu begrüßen, als um von ihm Neuigkeiten zu hören aus der Stadt. Allgemein sprach man zur Zeit von einer Kriegserklärung der Mächte gegen Frankreich. Ja, es hieß, als sei dies bereits schon geschehen und Befehl vom Ausmarsch der Reichsvölker gegeben worden. Hieronymus war in der Tat in der Lage, obwohl sein Sinn just auf ganz andere Dinge stand als auf Kriegserklärungen, aus bester Quelle Auskunft zu geben, hörte er doch immer das Neueste vom Feldwebel und auch vom Meister, die stets doch regelmäßig in Abendgesellschaft beim Verwalter zu Besuch kamen, wo bekanntlich die Zeitung gehalten wurde. Der Feldwebel, berichtete er, hat mir letzthin anvertraut, dass die Order, sich auszurüsten, der Kreistruppen schon gegeben sei. Und in der Zeitung steht, dass der Kardinal Rochon zu Ettenheim eine ganze Armee von französischen Edelleuten aufgestellt habe, dass die Patrioten aber ihr Friede den Hütten und den Krieg den Palästen nächstens auch bei uns proklamieren wolle. »Es ist richtig«, bestätigte der Fohlenbacher. »Mein Student hat's gestern ebenfalls heimgebracht. Aber er meint, der gemeine Mann bei uns werd sich nichts Übles von Ihnen zu verstehen haben. Sie kämen nur, um uns zu helfen und zu erleichtern.« »Freilich werden Sie uns erleichtern«, warf der Stabhalter spöttisch ein, »grad so, wie Sie uns in dem vorigen Krieg Erleichterung verschafft haben.« »Diesmal werde es anders kommen«, meinte der Romulus, entgegnete mit Nachdruck der Fohlenbacher. »Anders?«, fragte hitzig der Stabhalter. »Hab erst gestern ein Schreiben bekommen, worin steht, wie sie es sogar dem eigenen Landsleuten drüben machen. Da schreibt mir ein Geschäftsfreund, wie sie im Elsass den Bürgern die Häuser niederreißen und abbrennen und sie mit Gewalt und dann zur Schanzarbeit fortschleppen. Und so und noch ärger würden sie es ja auch bei uns machen«, schloss der Stabhalter, als der rechnende Geschäftsmann der Meinung war, die Bestelhändel seien kein Batzen wert. »Wird diesmal nicht so weit kommen«, sagte Bachweber mit Zuversicht. »Es muss einer die kaiserliche Armee nur kennen, so wie ich sie kenne, aus der Zeit, wo ich noch beim Regiment gewesen bin.« »An der ganzen Geschichte«, nahm der Laubhauser aufgebracht das Wort, »ist nix anderes schuld als die neue freidenkische Lehr. Wir haben auch bei uns so Patrioten, die nur darauf warten, bis geteilt und alles gleich gemacht wird. Hab erst kürzlich von reisenden Handwerksburschen gehört, dass sich die freidenkerischen Professoren in Freiburg und in Mainz schon lange Bärte wachsen ließen und Reden einstudieren tät, um die französischen Patrioten, wenn sie kommen, hübsch ordentlich begrüßen können. Was werden wir nicht alles noch erleben müssen, jammerte Matthias. Sein Sohn aber, der fröhlicher in die Zukunft schaute, unterhielt sich unterdessen angelegentlich mit der Mutter und Tochter, die ihm freundlich zum Essen und Trinken nötigen. Zwischen ihm und Florentina hatte sich bald die frühere Unbefangenheit wieder geltend gemacht. Hieronymus erzählte von seinen Arbeiten und Erlebnissen in der Stadt und ließ sich dann von dem Mädchen ausführlicher berichten, was es seitdem Neues hier im Tale gegeben. Er hatte zum Besuch im Hofe das bewusste, rotgesäumte Halstuch umgetan, mit dem er sonst nur an Festtagen Staat zu machen pflegte. Und als er bemerkte, wie die Freundin Augen während des Gespräches oft an den hübschen Tüchlein haftete, ergriff er das volle Glas, um mit freudigen »Florentina, ich bring's dir« anzustoßen. Und während sie lächelnd Bescheid tat und Hieronymus dann auch mit der Bäuerin Gesundheit trank, hatten auch die Männer die Gläser wieder zur Hand genommen, um angesichts der drohenden Kriegsgefahr doch den Frieden leben zu lassen. 3 Tage verblieb der Sohn im Elternhause, es wurden ihm viel Ehre angetan, der Herr Pfarrer, der Stabhalter, sogar der Laubhäuser hatte ihn zu Gaste geladen, letzterer freilich nicht aus eigenem Antrieb, vielmehr auf Andringen der Bäuerin, welche es für schicklich hielt und gegen die anderen nicht zurückbleiben wollte. Wieder zurückgekehrt in der Stadt war es nun des guten Sohnes eifriges Anliegen, sein Gelübde zu erfüllen. Zunächst war das beschädigte Muttergottesbild auf dem Blechtäfelein wiederherzustellen oder vielmehr neu zu malen. Figuren in Öl zu malen hatte der Lehrling bisher noch wenig versucht, doch war ihm einige Male die Gelegenheit zuteil geworden. Im Auftrag seines Meisters die Werkstatt des Hofmalers Weiß in Donaueschingen zu besuchen und dort dem Meister bei der Arbeit zuzusehen. Ein natürliches Geschick und guter Wille waren ihm treffliche Beistände, und so kam immerhin etwas zustande, was sich sehen lassen durfte. Nach Severins Rat hatte Hieronymus sich einen kleinen Kupferstich Maria vom guten Rat zum Muster genommen. Und als das Bildchen fertig war, machten die beiden Freunde eines Morgens sich ungesäumt auf den Weg, es an seine Stelle zu bringen. Der Steinmetz hatte sich mit Schlegel, Zweispitz und dem übrigen Benötigten versehen, und nach wenigen Stunden tüchtiger Arbeit stand der umgeworfene Stein wieder auf festgemauerten Fundamenten. Das Votivbildchen schimmerte in erneuter Schönheit aus seiner Vertiefung, und noch manches Jahr nachher verrichtete der Wandersmann, welcher seinen Weg vorüberführte, in Andacht sein stilles Gebet davor. So ruhig, friedlich wie bisher sollten aber die Lehrjahre unseres Freundes nicht mehr lange verlaufen, denn die Stürme, welche vorerst nur am Niederrhein und bis dahin hinab nach Holland getobt, nahmen jetzt auch ihre Richtung nach den bisher so stillen Gauen des Oberrheins und Schwarzwaldes. Dass der Reichstag wirklich den Krieg erklärt habe, dass das alte Räderwerk einer Reichsarmee noch einmal in Gang gesetzt werden sollte, dass die Kreiskontingente mobil, das heißt marschfertig gemacht werden müssten, das war nach und nach für jedermann eine Gewissheit. Und wollte es manchen auch noch unglaublich vorkommen, so musste dieser Unglaube weichen, als bald nachher längs der ganzen Heeresstraße von Engen, Geisingen bis ins Höllental kaiserliche Einquartierungen angesagt wurden. Seit einem Menschenalter hatte man in diesem Gebirgswinkel Deutschlands keine kaiserlichen Soldaten mehr gesehen. Die ganze Umwohnerschaft, jung und alt, war ihrem entgegengeeilt, als es hieß, sie kommen. Auch Hieronymus mit seinen Bekannten stand an der Landstraße, um den ersten Zug daher marschieren zu sehen. Da wendete sich ein alter Dragoner Wachtmeister, welcher am Ende der Vorhut ritt, lächelnd den gewichsten Schnurrbart streichend gegen die Gaffer mit den Worten: »O liebe Leute, werdet Soldaten noch genug sehen kriegen, werdet uns bald nimmer nachlaufen.« Man weiß, wie richtig diese Prophezeiung eingetroffen ist. denn Welle auf Welle flutete der Kriegsstrom daher. Selbst der Laubhauser Hof bekam ungebetene Gäste. Eines Morgens sah der Bauer sein Haus besetzt von einem wilden Trupp wildfremder Kameraden mit langen Flinten, langen Messern im Gürtel und roten Mänteln über die Schulter. Ohne viel Umstände hatten sich's bequem gemacht und der Hofbauer konnte jetzt mit Recht sagen, ich bin nimmer der Meister. Bald waren die Nachbarn einig, dass diese Rotmäntler seien, von welchen ihnen die Großeltern so Unerbauliches aus dem vorigen Kriegen erzählt. Der Laubhauser aber tröstete sich in dem Gedanken, dass er in kluger Voraussicht der kommenden Gefahr vor einiger Zeit schon seine Kronentaler vergraben hatte, im Garten hinter dem Immenhäusle. »Der Teufel ist ein Schelm«, hatte er zur Bäuerin gesagt. »Ich trau nit.« Dass allerdings wenig Grund zum Trauen vorlag, konnte der gute Mann schon nach einer Stunde merken, als gewisse Lücken in den Vorräten der Speckkammer und dem Hühnerstall sowie mangelnden Wäschestücken, welche am Tag zum Trocknen aufgehängt waren, obwohl er seiner Einquartierung an Speis und Trank nichts hatte abgehen lassen. Als die unheimlichen Gäste des Guten ein Genüge getan und sich unter dem großen Apfelbaum aufs Ohr gelegt, schlich der Laubhauser hinüber zum Fohlenbacher, den er in Welthändeln für so einen erfahrenen Kopf hielt. Aber auch diesem lag das Haus voll sesanischen Volkes und er wusste in der Tat wenig Trost, als höchstens er habe schon lange vorausgesagt, dass es so kommen werde. Die Kinder aber waren unterdessen an den Zaun geschlichen, wo die braunen, schwarzhaarigen Gesellen wie Katzen im Sonnenschein auf dem Rasen lagerten. Kurze Zeit nachher gab es wieder andere Gäste, die Condere, aber das Betragen dieser Emigrantenkorps wollte den Leuten doch weniger gefallen als das der Rotmäntel. Der Meister des Hieronymus, sonst ein äußerst konservativ gesinnter Mann, sagte einmal zu seinem Lehrling, »Jetzt kann ich mir das schreckliche Gericht, welches über die Vornehmen drüben gekommen ist, einigermaßen erklären. Einst hatten sie einen dieser Emigranten, der zwei Söhne bei sich hatte, im Quartier. Die Meisterin musste ihnen weichgesottene Eier mit Weißbrot bringen. Als jedoch die Frau sehen musste, wie die jungen adligen Herren nur die Kruste des Brötchens verspreisten, das Weiche aber zum Fenster hinauswarfen, ohne dass der adlige Herr, ihr Vater, sie daran gehindert hätte, entsetzte sich das gute Weib ob dieser Sünde. Als sie jedoch gleich darauf von einem der jungen Kavaliere im gebrochenen Deutsch gefragt wurde, ob denn ihr Kind, dem sie eben drei im Pfännchen gebracht, auch schon eine Zunge habe, musste sie wieder lachen über solche krasse Unwissenheit. Spät in der Nacht verlangte sie dann vom Hausherrn, er solle ihnen einen Wegweiser verschaffen bis an die Schweizer Grenze. Der Meister bestimmte seinen Lehrling dazu, der dann erst am anderen Morgen wieder zurückkam, mit einem Goldstück beschenkt. Es war das erste gemünzte Gold, welches er in seinem Besitz hatte. Der Meister gönnte ihm den Fang von Herzen, meinte aber, wenn es mit der Kampflust der übrigen bestellt sei wie bei diesen, so werde das Korb nicht viel ausrichten. Während dieser Vorgänge ward auch das fürstenbergische Kontingent auf den Kriegsfuß gebracht worden. Werbeplätze wurden aufgetan im ganzen schwäbischen Kreis und die Mannschaften vollzählig gemacht. Es kostete jedoch Anstrengung, das durch die lange Friedenszeit fast eingerostete deutsche Schwert aus der Scheide zu ziehen. Unserem Feldwebel zu Hüfing, welcher so manche Kapitulation ausgedient, wäre jetzt ein ehrhafter Rücktritt in das Invalidenkorb offen gestanden. Allein das vermochte der alte Soldat bei bevorstehendem Feldzug nicht über sich zu bringen. Von vornherein war er entschlossen, noch einmal für Kaiser und Reich sein Leben in die Schanze zu schlagen. Was ihm am meisten nahe ging, war, dass er diesmal den Feldzug ohne seine getreue Anna Käther mitmachen musste. Nicht an dem Willen der Hausfrau lag dies, denn mit Freuden wäre sie auch diesmal noch dem Manne ins Feldlager gefolgt. Aber es war lange her, seit dem siebenjährigen Kriege, das Alter forderte bei dem Weibe unerbittlich sein Recht. Die Mannschaft war ziemlich bald vollzählig. In der Rheinebene sollte das schwäbische Kontingent sich sammeln. Aber die einzelnen Abteilungen, welche dort anlangten, mussten zuerst gleichmäßig uniformiert, zum Teil zweckdienlicher bewaffnet werden. Der Sommer ging darüber hin, bis das Korps mit dem Nötigsten versehen, bis einige Ordnung und Gliederung in die unzusammenhängende Masse gebracht war und man es unternehmen durfte, dieselbe gegen den Feind zu führen. Dem Feldwebel waren bei solchen Zuständen alle Hände voll Arbeit und er hatte nicht viel Muße, auch wenn es in seiner Art gelegen wäre, sorglich trübe Gedanken in die Heimat zu senden. Aber dort saß jetzt einsam Frau Anna Käthe an ihrer Spulrade, für die Zeugmacher in der Stadt Wolle zu spinnen. Beim Abschied von dem fortziehenden Gatte hatte sie mehr Festigkeit bewiesen, als man vielleicht erwartet hätte. Aber jetzt war ihr tausendmal des Tages, als müsste sie seinen Tritt auf der Stiege hören oder seine Stimme im Hausgange, und manch stille Träne wischte sie sich mit der goldbleiernen Schürze von der vergrämten Wange. Hieronymus war ihr Tröster in der ungewohnten Einsamkeit, und es erleichterte sie jedes Mal, wenn er herüberkam. Bericht zu bringen von dem kaiserlichen Heere oder vom fernen Kriegsschauplatz.